Schon wieder ist ein ganzes Jahr rum. 2025 habe ich hier bei A42 44 A24-Filme für euch besprochen. Und weil mir das letztes Jahr so gut gefallen hat, möchte ich euch auch dieses Jahr wieder eine kleine Top- und Flop-Zusammenstellung aus diesen 44 Filmen präsentieren. Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe hier bei A42, dem Filmpodcast über A24, Arthouse und mehr von und mit den verdammten Nerds. Steigen wir ohne Umschweife in die Flop-Liste ein. Platz 3, Spring Breakers. Spring Breakers wird oft als provokant oder sogar kunstvoll verteidigt, für mich ist er aber vor allem eines, ein ziemlich leerer Film. Ja, die Neonfarben knallen, die Zeitlupen sind stylisch und der Soundtrack wirkt hypnotisch, aber all das überdeckt nicht, dass der Film inhaltlich kaum etwas auszusagen hat. Die Figuren bleiben reine Schablonen, vier junge Frauen, deren Motive und innere Wandel bestenfalls angedeutet, aber nie wirklich auserzählt werden. Der Film tut so, als sei er eine Kritik an Hedonismus, Sexismus und Gewalt, suhlt sich aber gleichzeitig genüsslich genau in diesen Attributen. James Francos Gangster-Karikatur ist laut, überzeichnet und auf Dauer anstrengend und nicht tiefgründig. Und das Allerschlimmste daran ist, dass die Szenen, in welchen er Oralsex mit Waffen hat und ein schiefes Cover von Britney Spears' Every Time zum Besten gibt, für immer mietfrei in meinem Kopf wohnen werden. Unterm Strich, Spring Breakers verwechselt Provokation mit Aussage und Style mit Substanz. Platz 2, Tusk. Tusk möchte schockieren, provozieren und schwarzen Humor mit Bodyhorror verbinden, scheitert dabei aber auf fast allen Ebenen. Die Grundidee, einen Podcast-Moderator, der das größte Arschloch aller Zeiten ist, in einen Walross zu verwandeln, mag zunächst absurd interessant klingen, doch der Film reitet diesen einen Einfall gnadenlos tot, ohne ihn weiterzuentwickeln oder sinnvoll zu reflektieren. Was als groteske Satire beginnt, kippt schnell in unangenehme Ödnis. Der Horror ist selten wirklich verstörend, sondern oft einfach nur ekelhaft um des Ekelns willen. Gleichzeitig funktionieren die Comedy-Elemente kaum, weil der Film nie weiß, ob er ernst genommen werden oder albern sein möchte. Die Figuren bleiben Karikaturen ohne emotionale Fallhöhe, besonders der Protagonist, dessen Schicksal einem oder zumindest mir letztendlich erstaunlich egal ist, respektive war, und statt Spannung aufzubauen, verliert sich Tusk in endlosen Monologen und tonal völlig deplatzierten, unnötigen und unsympathischen Nebenfiguren. Am Ende wirkt der Film wie ein schlechter Insider-Joke, der viel zu lange erzählt wird, schockierend gedacht, aber grauenhaft erzählt. Platz 1, Highest to Lowest. Highest to Lowest möchte ganz großes Kino sein. Moralisches Dilemma, soziale Analyse, Spannung, aber wirkt am Ende doch erstaunlich kraftlos. Der Film beruft sich auf ein starkes Grundkonzept, verlässt sich aber viel zu sehr darauf, dass dieses allein schon Tiefe erzeugt. Statt die Konflikte wirklich auszuarbeiten, werden sie hier eher behauptet als erzählt. So hat diese neue Interpretation absolut nichts mehr mit dem Film zu tun, den Großmeister Akira Kurosawa 1963 vorgelegt hat. Und das Allerschlimmste ist, dass Highest to Lowest in jeder Sekunde anzumerken ist, dass keine einzige Person am ganzen Set Bock auf diesen Film hatte. Die schauspielerischen Leistungen sind absolut unterirdisch. Die Ausleuchtung des Sets hat das Niveau eines No-Budget-Studentenfilms und die Person, die am Ende den Schnitt dieser Nummer zu verantworten hatte, hat sich weniger Mühe gegeben, als ein durchschnittlicher YouTuber sich für seine Videos gibt. Ich habe keine Ahnung, wieso A24 diesem Müll grünes Licht gegeben hat. Ganz anders sieht das da bei fünf fantastischen Filmen aus, die ich hier in den letzten 12 Monaten besprochen habe. Und ohne weitere Umschweife gehen wir jetzt auch direkt in diese Liste rein. Platz 5. The Iron Claw. The Iron Claw ist ein Film, der leise beginnt und uns am Ende umso härter trifft. Statt Wrestling als Spektakel zu inszenieren, nutzt er den Sport als emotionalen Resonanzraum für Familie, Erwartungen und zerstörerischen Ehrgeiz. Der Film erzählt keine klassische Aufstiegsgeschichte, sondern eine zutiefst menschliche Tragödie, die, so unglaublich das auch klingt, auf wahren Ereignissen beruht. Besonders stark ist deshalb die Figurenzeichnung. Jede Beziehung innerhalb der Familie fühlt sich echt und schmerzhaft nachvollziehbar an. Vor allem Zac Efron überrascht dabei mit einer zurückgenommenen, körperlich wie emotional intensiven Performance, die weit über seine rein körperliche Transformation hinausgeht. Die Inszenierung ist nüchtern und schonungslos, aber genau darin liegt ihre Kraft. Die Musik, die Kamera und der Schnitt drängen sich nie in den Vordergrund, sondern lassen den Figuren und den Emotionen, ebenso wie das Drehbuch übrigens, viel, viel Raum. Die Iron Claw ist kein Wohlfühlfilm, ja, aber ein ehrlicher, berührender und ungewöhnlich reifer Film über Verlust, Loyalität und das Zerbrechen an Erwartungshaltungen. Platz 4, Come On, Come On. Come On, Come On ist ein Film, der nicht laut sein muss, um tief zu wirken. Der erzählt eine kleine, scheinbar unspektakuläre Geschichte und findet darin eine bemerkenswerte emotionale Ehrlichkeit. Im Zentrum steht nicht die Handlung, sondern das Zuhören. Zwischen Erwachsenen und Kindern, zwischen Generationen, zwischen Menschen, die einander eigentlich nahestehen und sich doch fremd sind. Joaquin Phoenix spielt hier zurückgenommen und offen zugleich einen sensiblen und unsicheren, verletzlichen Radiomoderator. Besonders berührend ist, wie der Film Kindern den Raum gibt, ihre Gedanken ernsthaft und ungeschönt zu äußern, und zwar nicht als niedliche Stichwortgeber, sondern als eigenständige Persönlichkeiten. Die Schwarz-Weiß-Bilder verleihen dem Film dabei eine zeitlose Ruhe, während das Sounddesign und die Musik subtil Emotionen tragen, statt sie zu erzwingen. So wird Come On, Come On zu einem zarten, klugen Film über Verantwortung, Empathie und das Lernen, wirklich zuzuhören, und bleibt dabei im besten Sinne unspektakulär und gerade deshalb so nachhaltig. Platz 3, The Disaster Artist. The Disaster Artist ist nicht nur eine liebevolle Hommage an den vermeintlich schlechtesten Film der Kinogeschichte, er ist vor allem der mit Abstand lustigste Film, den A24 überhaupt im Programm hat. Versprochen. Während viele andere A24-Produktionen nämlich auf Melancholie, existenzielle Schwere oder leise Dramen setzen, erlaubt sich dieser Film etwas Seltenes. Reinen, herzlichen und konstant treffsicheren Humor. James Franco trifft hier die Figur des Tommy Wiseau nicht als bloße Karikatur, sondern als tragikomische Persönlichkeit, deren bizarre Eigenheiten genauso zum Lachen wie zum Mitfühlen einladen. Dieser Film lacht nie von oben herab, sondern versteht, warum The Room so legendär geworden ist, weil hinter all dem Scheitern ein echter und fast rührender Traum steckt. Das Timing stimmt, die Dialoge sitzen und selbst ohne Vorkenntnisse funktioniert dieser Humor erstaunlich gut. The Disaster Artist ist warmherzig, absurd und konsequent komisch und damit ein echter Ausreißer im A24-Katalog, der seltene Beweis, dass eine Kombination aus großer Leidenschaft und großem Scheitern verdammt lustig sein kann. Platz 2. Past Lives. Past Lives ist ein Film, der von Dingen erzählt, die nie ausgesprochen werden und gerade darin seine enorme emotionale Kraft entfaltet. Statt auf große Dramen oder melodramatische Zuspitzung zu setzen, vertraut Past Lives auf Blicke, Pausen und das, was zwischen den Worten liegt. Der Film handelt von verpassten Möglichkeiten, von Zufall und Entscheidung und von der leisen Traurigkeit dessen, was hätte sein können. Die Figuren wirken dabei außergewöhnlich echt, keine klaren Helden, keine Schuldigen. Nur Menschen, die unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen haben. Celine Song hat die beiden Protagonisten aufs Präziseste geschrieben und in Szene gesetzt und so eines der besten Regiedebüts der letzten 10 Jahre vorgelegt. Die Geschichte ist derartig aufrichtig und ehrlich, die Dialoge sind wahnsinnig klug, aber niemals erklärend. Denn Past Lives traut seinem Publikum zu, Gefühle selbst zu entdecken, statt sie vorgegeben zu bekommen. Und deshalb ist das ein stiller, zutiefst menschlicher Film über Zeit, Erinnerung und Liebe und genau deshalb auch einer, der zumindest bei mir ganz lange nachgehallt hat. Platz 1, The End of the Tour. The End of the Tour ist ein Film, der fast ausschließlich aus Gesprächen besteht und genau darin liegt seine Stärke. Die Unterredungen zwischen den beiden Hauptfiguren sind nicht nur klug und präzise, sondern fast schon schmerzhaft witzig. Es ist ein Humor, der aus Beobachtung entsteht, aus Unsicherheit, Selbstironie und dem ständigen Ringen darum, wie ehrlich man eigentlich miteinander sein darf oder sollte. Jason Segel als David Foster Wallace balanciert dabei großartig zwischen intellektueller Schärfe und kindlicher Albernheit, während Jesse Eisenberg seinem nervösen, leicht eifersüchtigen Gegenüber die perfekte Reibungsfläche bietet. Die Dialoge dieser beiden fühlen sich nie geschrieben an, sondern spontan, lebendig und messerscharf. Der Film vertraut vollkommen auf Sprache, Timing und Pausen und wird gerade dadurch nie langweilig. Wir lachen viel, unerwartet und merken erst im Nachhinein, wie tief die Gespräche dieser beiden Figuren eigentlich gegangen sind. The End of the Tour ist witzig, klug und menschlich. Ein Film, der beweist, dass großartige Dialoge spannender und einnehmender sein können als jeder CGI-überfrachtete Popcorn-Blockbuster. Und damit hoffe ich, dass dir meine Tops und Flops des Jahres 2025 gefallen haben. Schreib mir deine Meinung zu diesen Filmen doch gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr über ein Abo und eine gute Bewertung freuen. Das hilft mir wirklich ungemein weiter. Und für Feedback und Wünsche jeglicher Art kannst du mich wie immer über den Instagram-Account der verdammten Nerds sowie über meinen persönlichen Account der Arthouse Otto erreichen. Außerdem würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du auch auf dem YouTube-Kanal der verdammten Nerds vorbeischauen würdest, denn auch in die dort veröffentlichten Videos fließt nämlich eine ganze Menge Arbeit rein. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder, hier bei A42 mit mir, dem Niklas.